dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge Gottheit der Sendung, die wir beim Ketzer-Podcast durchführen, um zu zeigen, dass wir Atheisten an alle Götter nicht glauben und deswegen gehen wir durch alle Götter durch, die es so gibt. Und ich begrüße zur heutigen Sendung Gottheit der Sendung, der gelbe Kaiser, begrüße ich Jörn, Viktor und Matthias.
Hallo.
Hallo.
Der gelbe Kaiser ist vielen Leuten unbekannt, was er ist. Und deswegen schauen wir natürlich in Manfred Lukas Buch hinein, The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons, bei Taylor and Francis. Und der sagt, Huang Di, der gelbe Kaiser, ist ein mythologischer chinesischer Kaiser und Kulturheros. Unter vielen anderen Errungenschaften erfand er das Rad und ermöglichte damit den Menschen den Bau von Wagen. Im Kampf gegen den Rebellen Qi Yu wurde er von einem geflügelten Drachen unterstützt. Die Göttin Ba, als Personifikation der Dürre, erscheint gelegentlich als seine Tochter. Und damit die erste Frage an unsere Mitketzer. Habt ihr schon mal was vom gelben Kaiser gehört davor?
Das klingt wie ein chinesischer Fußballer. Ansonsten wäre ich ratlos.
Ich habe nichts gehört und ich wohne seit 20 Jahren in Asien.
In grauer Vorzeit, als Himmel und Erde noch nicht geschieden waren, wurde ein außergewöhnliches Kind geboren, Huang Di, der gelbe Kaiser. Seine Mutter, Hua Bao, empfing ihn nicht auf natürliche Weise, sondern nachdem sie eine göttliche Lichterscheinung am Stern des großen Wagens oder großer Bär gesehen hatte. So galt Huang Di von Geburt an als Kind des Himmels, geboren in einer Zeit, als die Welt noch im Chaos versank. Okay, also ein Himmelszeichen hat ihn gebärt. Er war kein Kriegerkönig wie Ares oder Thor, er war ein Ordner der Welt, ein zivilisatorischer Gründer. Doch selbst ein göttlicher Kaiser kann das Chaos nicht völlig bannen. Wir kennen es aus dem Schreibtisch. Ne? Im Süden des Reiches erhob sich ein dämonischer Kriegerfürst, Qi Yu, eine schreckliche Gestalt mit einem Bronzekopf, Hörnern und 81 Brüdern, die mit Nebel- und Metallwaffen kämpften. Er gilt als Verkörperung des primitiven rohen Chaos, blutrünstig, unkontrollierbar, magisch. Qi Yu forderte Huang Di heraus und stürzte das Land in einen Krieg, der Himmel und Erde erschütterte. Huang Di rief seine Verbündeten, darunter Menschen, Tiere und mythische Wesen, zusammen. Und an seiner Seite kämpfte der geflügelte Drache Ying Long, der Regen herabbrachte und die Feinde mit Sturm besiegte. Qi Yu setzte magischen Nebel ein, um das Heer des gelben Kaisers zu verwirren. Doch Huang Di erfand den Kompasswagen, der immer nach Süden zeigte, ein mythologischer Vorläufer des Navigationsinstruments des Kompasses. Mit Hilfe der Wind- und Regengötter und der geheimnisvollen Göttin Ba, die personifizierte Dürre, von der wir schon sprachen, konnte er den Nebel vertreiben. Schließlich besiegte Huang Di Qi Yu in einem epischen Kampf und band ihn oder tötet ihn, je nach Quelle, wodurch die kosmische Ordnung wiederhergestellt wurde. Nach seinem Sieg regierte Huang Di über ein geeintes, geordnetes chinesisches Reich. Er führte Rituale ein, um Himmel und Erde zu harmonisieren, reiste auf den heiligen Berg Kunlun und ließ sich von kosmischen Wesen unterrichten. Im hohen Alter, nach über 100 Jahren Herrschaft, entschied sich der gelbe Kaiser, die Welt zu verlassen. Doch er starb nicht, wie gewöhnliche Menschen. Stattdessen stieg ein goldener Drache vom Himmel herab. Huang Di bestieg ihn unter den Staunen seines Volkes und ein Sturm aus Licht und Donner erhob er sich gen Himmel. In einigen taoistischen Quellen heißt es, bevor Huang Di in den Himmel hinaufstieg, erschien ein Phönix am Himmel und kündigte sein göttliches Ende an und begleitete ihn mit dem Drachen als himmlische Eskorte. Sein Körper verschwand, nur sein Gewand und sein Hut blieben zurück. Ein typisches Motiv taoistischer Unsterblichkeit, wie ihr alle wisst. So wurde er zum unsterblichen Himmelskönig, verehrt als Ahnherr der Han-Chinesen, als Staatsgottheit, als taoistischer Unsterbliche, als Sinnbild für kosmische Ordnung. Ja, Frage an Viktor und alle anderen. Welche Parallelen oder Ähnlichkeiten mit anderen Gottheiten habt ihr entdeckt?
Ezekiel, oder wie hieß denn der mit dem Feuerwagen, mit dem Himmelswagen da umgeschossen ist, wie so eine Rakete? Eh noch, irgendwas mit E.
Ja, aber hier Kampf gegen das Chaos, ne, ganz typische Chaos-Kampf-Geschichte, dass da der Sturm kämpft. Ja, Chaos-Kampf ist ja meistens ein Sturmgott, ne, der da das Chaos besiegt und ja, dann kraxelt der auf den Berg, ist auch recht normal, ne, so wie Moses ja auch auf den Berg kraxelt. Ja, da sind schon einige Parallelen zum Chaoskampf.
Und was ist mit der Johannes-Apokalypse? Da geht es ja auch immer so sehr grell und bunt zu und alles stürzt herab und hernieder und kämpft miteinander. Und
ja, und die Stadt im Himmel, ne? Das ist ja auch da, dass er da aufsteigt.
Ja. Hier wird ja auch das Chaos gebunden, ne? In manchen Versionen getötet, aber hier gebunden. Und das ist halt auch ganz typisch in so ganz vielen Geschichten, dass das Chaos, also dass dieses Chaoswesen meistens unter irgendeinem Vulkan gefesselt wird und dass dann so der Weltuntergang damit verbunden wird, dass dieses Wesen sich daraus befreit und dann ja, wieder Chaos verursacht und dann kommt der große Heiland und erschlägt das Viech und dann erschafft er ein neues, perfektes, eine neue, perfekte Welt, wo niemand mehr leiden muss.
Auch die Himmelfahrt auf einem Drachen wie Mohammed auf dem Pferd, das war auch ein geflügeltes Pferd und der Phönix spielt ja auch eine Rolle in der christlichen Mythologie, weil er ist der Beweis von Jesus, denn da der Phönix ja immer selbst aus der Asche steigt, ist es der Beweis, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Das ist die Geschichte, die viel später kam als diese Geschichte. Aber man sieht die Parallelen.
Also mir fiel noch auf, dass die Geburt ja auch wundersam verlaufen sein soll. Aber was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass diese Geburt schon
und jungfräulich
stattgefunden haben soll, als irgendwie die Welt noch gar nicht so richtig auseinanderdividiert waren. Also wo ich mich dann natürlich auch frage, wo diese Jungfrau herkam, ne? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, die Welt war nicht geschieden, die war ja da, es war halt durcheinander.
Aha.
Und warum ist sie jetzt gelb?
Das ist die nächste Frage und die werden wir uns jetzt zuwenden. Warum ist er gelb? Nun, der gelbe Kaiser trägt seinen Namen, weil gelb in der chinesischen Kosmologie die Farbe der Mitte ist. Norden, Süden, Osten, Westen haben alle ihre Farben und in der Mitte ist es gelb. Und die ist verbunden mit dem Element Erde, also das ist Chemie, ne? Alchemie hat er übrigens auch erfunden, den Zentrum der Welt und der kaiserlichen Ordnung. Als Herrscher über das Reich der Mitte, ne? Mitte wie gelb, verkörpert Huang Di nicht nur politische Macht, sondern auch die kosmische Balance zwischen Himmel und Erde. Gelb symbolisiert Fruchtbarkeit, Stabilität und Ausgleich, genau jede Eigenschaften, die ihn als Kulturgründer und Weltenordner zugeschrieben werden. Und später wurde dann auch gelb zur exklusiven Farbe des Kaisers und damit Huang Di rückwirkend zum himmlisch legitimierten Urherrscher stilisiert. Und er ist ein Kulturbringer. Was er alles erfunden hat, ja, da kann sich alle abschneiden. Das Rad, der Wagen, den Kompass, Brunnenbau, Bewässerungssysteme, chinesische Schrift, Kalender, Zeitrechte, Musikinstrumente, Tonleiter, medizinisches Wissen, Kleidung aus Hanf und Seide, den Kamm, Haarbinden, Nägel, Nadeln, Knöpfe, feste Behausungen aus Lehm und aus Holz, dann Dampfen, räuchernde erfunden, Hüttenbau, Architektur, Metallverarbeitung wie Bronze und Kupfer, Verwaltung, Gesetzgebung, Kampfkunst, militärische Taktik, Opferriten natürlich, dann die früheste medizinische Lehre über den Qi-Fluss, Meridiane, Yin-Yang, die fünf Elemente hat er auch erfunden, Seidenproduktion, Pulsdiagnose, Diätetik, Verwendung von Kräutern, Akupunkturtechniken in der Medizin, Atemödmungen, Alchemie, Einführung von Ahnenkulten und die Ausrichtung des Staats nach Himmel und dem Dao und die Aufteilung der Welt in fünf Richtungen war auch seine Erfindung. Deswegen konnte er von Süden angegriffen werden und die rituelle Harmonisierung von Himmel und Erden. Toller Kerl, ne? Also mich finde das sehr beeindruckend, was er alles gekriegt. Man fragt, was noch fehlt.
Jetzt könnte man Käse, sagen, Käse.
Und diese Winkelkatzen.
Aber die Asiaten vertragen kein Käse, das ist das Problem. Und Alkohol fehlt auch.
Der Kamasutra.
Ja, gehen wir weiter. Gab es ihn wirklich? Ob der wirklich existiert hat, ist historisch höchst umstritten. Also, ich denke mal, wortwörtlich wird ihn wahrscheinlich keiner verteidigen. Er könnte eine frühe Erinnerung an verschiedene Stammesführer, Kulturbringer gewesen sein, ja, aber tatsächlich geht kein ernstnehmender Wissenschaftler aus, dass er existiert hat, weil die ersten Verweise auf ihn waren aus späteren Texten, ein erstes Jahrhundert vor Christus oder so, und angeblich hat er 2600 Jahre früher gelebt. Und da ist die mündliche Tradition wohl eher unwahrscheinlich, dass es geschafft hat. Es gibt keine zeitgenössischen Quellen natürlich, Inschriften, obwohl er die Schrift erfunden hat, ne? Hat er sie nicht gleich angewendet. Und auch die staatliche Ordnung hat er auch gleich bei der Gelegenheit erfunden. Also das spricht dagegen, dass er existiert hat. Und man sieht ihn eher so als kosmischen Ahnvater wie Romulus, Abraham oder Moses, König Arthur, Wilhelm Tell bei irgendwelchen komischen Bergvölkern und weniger als wirkliche Persönlichkeiten. Nun, wer verehrt ihn? Interessanterweise waren die ersten Leute, die ihn verehrt waren, war Konfuzius, der ihn also quasi als Idee eines perfekten Herrschers gesehen hat. Und deswegen spielt er im Konfuzianismus eine Rolle, aber nicht direkt als Gott, sondern als Urherrscher, der idealisiert und moralisches Vorbild taugt. Der Daoismus sieht ihn als Unsterblichen und bevor Lao Tzu den Daoismus erfunden hat, hatte er ihn auch schon erfunden, natürlich, klar, als Vorläufer. Und Lao Tzu hat es dann halt nur ein bisschen weiter ausgearbeitet. Und ansonsten dient er halt für die Festlandchinesen und auch für die Taiwanesen als Nationalsymbol. In der modernen Politik wird er instrumentalisiert, kulturelles Symbol nationaler Einheit und historischer Größe und wird jetzt sogar im kommunistischen China in Staatsritualen verehrt, als Sinnbild für Ordnung, Ursprung und die Identität Chinas, aber nicht mehr als Gott. Also er hat diesen Status als Gott, der quasi von dem die ganzen Kaiser abstanden, hat er verloren und selbst das kommunistische China besinnt sich wieder zurück auf die kulturellen Wurzeln, die dann halt hier auf den gelben Kaiser dann zurückzuführen sind. Also ich würde mal sagen, so ein weichgespülter Gott, der dann jetzt nur noch so als Staatsgründer dann aufgeführt wird.
Also quasi wie bei Jesus, der jetzt auch mehr so als weiser Wanderprediger gesehen wird.
Ja, oder Genghis Khan. Der wird in der Mongolei wird er immer noch als großer Gründer der Mongolen verehrt.
Ich wundere mich ein bisschen, ne? So als kulturelles Symbol hätte ich gedacht, dass ich dann schon mal was davon gehört hätte. Ne? China ist ja jetzt auch durchaus im Gespräch.
Ja, hier lernt man noch was hier dazu.
Religionslobbyisten, die sagen ja immer, ja, man muss auch über die eigene Religion Bescheid wissen und über die Religion der von den anderen Leuten, von Kollegen und so weiter. Ne? Aber ich lebe ja nun seit über 20 Jahren hier unter diversen Religionen und habe am Anfang auch so mich ein bisschen dafür interessiert, aber am Ende kam dann raus, das sind, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, sind immer so Geschichten wie das, was du da erzählst, Christian, ja, dann hat der mit dem gekämpft und dann passiert irgendwie so ein Zauberspruch und irgendwie so weiter, ne? Ich habe das aufgegeben zu fragen, weil da immer nur diese Geschichten kommen und ich habe es schon etliche Mal gesagt, von Religiösen musst du nur wissen, die glauben komische Dinge, die essen komische Sachen, die tragen manchmal komische Kleidung. Das ist alles, was du wissen musst. Und da brauchst du auch nicht weiter zu fragen, warum das so ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.